dieser Umstand, kein Geld zu haben, hat uns dazu gezwungen, zu Kunden zu gehen, zu Anwendern und hat dazu geführt, dass wir das entwickelt haben, für das die Anwender bereit waren, Geld auszugeben. Ungefähr 20% aller neuen Medikamente werden mit unseren Geräten gemessen, also von 0 auf Nummer 2 in der Welt. Und an der Uni habe ich dann gelernt, dass ich kein Forscher bin, sondern Unternehmer. Aber dafür sind, glaube ich, die Unis da, dass wir lernen. Wenn ich Mitarbeitende in Belgien einstellen muss, muss ich eine Firma gründen. Wenn ich in Frankreich Mitarbeitende einstellen muss, muss ich eine Firma gründen. Ich habe dann halt irgendwann 12 Firmen, verschiedene Rechtssysteme. Und ich glaube, das ist das, was in Europa fehlt, ein großer, einheitlicher Markt.
Ihr hört Deep Tech Unlocked. Ein Podcast mit Thomas Lange und Thorsten Lambertus. Von 1E9, eurer Community für Zukunftsoptimismus.
Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Deep Tech Unlocked. Thorsten, wir beide gehen, um in deiner Sprache zu bleiben, in die zweite Halbzeit, könnte man sagen. Nachdem wir in unserer letzten Episode mit Sabine Kunst oder du mit Sabine Kunst gesprochen hast über das Thema Forschung und Forschungstransfer, bleiben wir heute ein bisschen in dieser Welt, haben aber einen anderen Akzent. Wir gucken nämlich noch stärker auf die unternehmerische Seite oder Unternehmer, die aus universitären Umfeldern kommen und vielleicht auch wieder zurückkommen. Und mir ist vorhin nochmal in den Sinn gekommen, eine Studie, die Akatech vor etwa 10, vielleicht sind es auch 15 Jahren schon gemacht hat. Da ging es um die Frage, wie werden eigentlich Professoren in den Ingenieurwissenschaften berufen? Was die Kollegen dort festgestellt hatten, war, dass es eine, während es früher, sagen wir mal, sehr viele Praktika auch als Professoren gab, die also während oder nach einer schon Industriekarriere berufen wurden, dass dieser Trend nachgelassen hat. Also wir ahnen auch alle schon sofort, warum Berufungskriterien, starke Verwissenschaftlichung und so weiter und so fort. Man hat das seinerzeit durchaus sehr bedauert, weil man gesagt hat, es war auch immer eine Besonderheit eigentlich der deutschen Ingenieurwissenschaften, auch anwendungsorientierter zu sein und offen zu sein. Also vielleicht auch für so Drehtürkarrieren, wenn man das heute so nennen möchte. Und da bin ich doch nochmal über einen sehr interessanten Lebenslauf gestolpert, den ich hier nochmal in aller Kürze und stennoartig vortragen möchte, weil der einfach so unheimlich gut zu diesem Thema passt. Nämlich, die Rede ist von dem legendären Karl von Linde. Und ich gebe dir mal ganz kurz stennohaft den CV durch. Also, Ingenieurstudium in Zürich. 1864 zwangsexmatrikuliert wegen Teilnahme an Studentenprotesten. War dann also gezwungen, eine Lehre zu machen und eine Arbeit in einem Ingenieurbüro oder einem Zeichenbüro aufzunehmen. 4 Jahre später, Achtung, Ruf als Professor an die TU München oder an den Vorläufer, besser gesagt, der TU München, damals mit 26 Jahren. Linde hat dann das erste Maschinenlabor aufgebaut, an dem Persönlichkeiten wie Rudolf Diesel ausgebildet wurden, also auch ein sehr interessanter Zusammenhang. Linde entwickelt also in seinem Labor wesentliche Grundlagen für moderne Kältetechnik und angeblich soll ihn einen Preis ausschreiben, dann auf die Idee gebracht haben, tatsächlich auch eine Kühlmaschine zu entwickeln. 1873 dann als bayerisches Patent angemeldet und die Weiterentwicklung dieser Kältemaschinen sind dann insbesondere in Brauereien überall in Europa zum Einsatz gekommen. Wichtiges Anwendungsfeld. Mit 37 Jahren hat Linde schon das Lehramt wieder verlassen und hat die Gesellschaft für Lindes Eismaschinenaktiengesellschaft gegründet, heute besser bekannt unter dem Namen Linde. Wir sehen also, aus Labors können Weltkonzerne entstehen, um sich dann mit 48 Jahren, 1890, schon wieder aus dem operativen Geschäft zurückzuziehen und an die Universität in München zurückzukehren als Professor, wo er wieder Vorlesungen zu Kältemaschinen gehalten hat. Also eine absolut faszinierende Karriere und zeigt sozusagen so ein bisschen auch diese DNA vielleicht, dieser Erfinder, der Affinität zum selber tun, aber eben auch zum akademischen Lernen und Forschen. Und ich finde, das passt möglicherweise ganz gut auch zu unserer Folge heute.
Das ist eine sehr schöne Geschichte. Freut mich, dass ich den Herrn von Linde dadurch besser kennenlernen durfte. Und es passt mir auch so insofern gut. Ich finde es klasse, dass du die Fußballmetaphern hier jetzt mit einbaust. Das werden wir so weiter tun. Denn mir ist übrigens auch aufgefallen, dass ja viele der deutschen Unternehmen zwischen 1860 und 1910, oder ich würde mal sagen 1900 geboren sind. Das gilt ja auch für zwei sehr tolle Münchner Fußballclubs. 1860 München und der FC Bayern wurde 1900 gegründet. Bedeutet also, der Herr von Linde war hier in München zu einer Zeit unterwegs, wo auch noch andere tolle Dinge gegründet worden sind. Das gesagt, sehr spannende Story, zielt natürlich auch sehr gut schon gleich aufs Gespräch. Ich habe dir auch noch was mitgebracht. Und zwar, ich stelle mal die, weißt du, wie diese Fabelwesen heißen, die halb Mensch, halb Pferd sind?
Ja, die wie heißen die hier, Zentauren oder wie heißen die nochmal?
Genau so heißen die, Zentauren. Ich wollte es dir überlassen, das Ding richtig auszusprechen. Hast du sehr gut gemacht, dann muss ich das nicht tun.
Könnte auch sein, dass es Kentauren heißt. Also da würden sich jetzt die Lateiner wahrscheinlich drüber streiten, aber das überlassen wir mal den Fachleuten.
Da machen wir einen anderen Podcast für. Aber das gesagt, ich fand das ganz spannend, weil wir kennen alle das Einhorn, das Unicorn, aber ich kannte das nicht. Das sind aber die Unternehmen, die es schaffen, auf 100 Millionen Dollar Ertrag, Revenue zu kommen. Und auch das fand ich ein spannender Aspekt, da würde ich gerne mit dir später nochmal drauf zurückkommen, weil das eine Kategorie von Unternehmen ist, die ich so unter diesem Stichwort gar nicht kannte, die ich sehr spannend finde, weil sie auch viel Historie hat, gerade hier in Deutschland, aber ja eigentlich gar nicht mehr so viel besprochen wird. Und das ist etwas, was ich mit dir später gerne nochmal beleuchten wollen würde, ob wir von diesen Zentauren nicht auch vielleicht einige sehr spannende Beispiele haben oder mehr brauchen.
Und das werden wir tun. Und wir fangen, bevor wir über die Zentauren sprechen und wie wir da hinkommen, mal sozusagen an der Quelle an. Also bei der Forschung, bei dem vielleicht auch unternehmerischen Tun aus universitärem Handeln heraus. Und das, würde ich sagen, ist doch die perfekte Überleitung zu deinem Gespräch mit einem sehr interessanten Gast, der aus der Schnittstelle aus dieser Bereiche kommt oder den man vielleicht sogar als Grenzgänger bezeichnen könnte. Wir hören mal rein.
Lieber Philipp, willkommen bei Deep Tech Unlocked. Du bist nicht nur Deep Tech Gründer, sondern heute auch in einer der größten und renommiertesten Forschungsinstitutionen in Deutschland und darüber hinaus tätig als Vizepräsident Entrepreneurship an der LMU. Hast aber gerade auch mit Nanotemper deine eigene Unternehmerreise geschrieben. Und deswegen haben wir, glaube ich, eine Menge zu besprechen. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst.
Ja, vielen Dank, hier sein zu dürfen. Freut mich sehr.
Ich starte ein ganz klein wenig provokativ rein. Nanotemper ist nicht nur ein tolles Unternehmen geworden, ein erfolgreiches Unternehmen, es ist vor allem auch nicht als Venture Capital Case geworden und trotzdem international erfolgreich. Ist das so ein bisschen auch ein Gegenentwurf zu der üblichen Startup-Erzählung, dass man im Deep-Tech-Bereich auch so erfolgreich werden kann?
Ja, ich glaube, das kann man so sagen, wobei wir auch versucht haben, Venture Capital zu bekommen. Das war damals schon so das Ding, du bist Deep Tech, du musst Venture Capital suchen und nehmen. Wir waren aber nicht gut im Pitchen, glaube ich. Unser Geschäftsmodell ist auch nicht so spannend für Venture Capital. Was sehr hart war am Anfang, also wir waren oft enttäuscht, dass wir haben gepitcht, wurden nicht genommen. Aber im Nachhinein, da es funktioniert hat, bin ich auch irgendwie glücklich über diesen Umstand, weil das hat dazu geführt, dass wir nicht versuchen, das Geld bei Venture Capital zu holen, sondern beim Kunden. Also dieser Umstand, kein Geld zu haben, hat uns dazu gezwungen, zu Kunden zu gehen, zu Anwendern und hat dazu geführt, dass wir das entwickelt haben, für das die Anwender bereit waren, Geld auszugeben. Und ich glaube, das, was ich bei vielen Startups in Deutschland sehe, was so fehlt, ist das Vertriebs- und Marketing. Es geht nicht darum, den besten Förderantrag zu schreiben, es geht nicht darum, den besten Antrag für einen Accelerator zu schreiben. Was sie als Unternehmen, Unternehmerin erfolgreich macht, ist, Geld vom Kunden zu bekommen. Das heißt, du musst so früh wie möglich raus zum Kunden.
Bedeutet also, es war mehr Notwendigkeit als damals eine bewusste Entscheidung, diesen Weg zu gehen. Vielleicht leitest du uns aber damit bei dem gesamten Kontext auch verstehen, leitest uns so ein bisschen, wie ist es dann zu dieser Idee gekommen, die man nachher auch beim Kunden platzieren kann? Wie hast du dich dann auch in diese Unternehmerwelt reinbewegt?
Es war viel Trial and Error, würde ich mal sagen. Ich wollte unbedingt Wissenschaftler werden, das hat mich fasziniert, vor allem die Physik, Biologie. Hab dann ein Thema ausgesucht, Origin of Life, also sowas von anwendungsfern, wie es nur sein kann. Hab dann während meiner Zeit als Doktorand festgestellt, dass die Mitdoktoranden wie jetzt Hendrik Tietz oder Tim Diedl, die sind jetzt Professoren, deutlich besser sind in der Wissenschaft als ich. Und hab dann auch gesehen, dass ich nicht drüber nachdenke, wie funktionieren die Sachen und warum, sondern was kann ich damit machen. Und deswegen habe ich versucht, aus der Wissenschaft rauszukommen. Die erste Idee war, zu Unternehmensberatungen zu gehen. Wir hatten Boston Consulting und McKinsey gleich ums Eck. Und dann haben wir ja gedacht, okay, Publikationen sind für die nicht so spannend. Wie kriege ich meinen Lebenslauf irgendwie aufgehübscht? Und wieder Patentanmeldung, super. Aber keine Ahnung, wie man die schreibt. Hab eine E-Mail an studentischen Verteiler geschrieben. Hat jemand von euch Ahnung, wie man Patente schreibt? Der Lars Ullerich hat geantwortet, ich habe keine Ahnung, wie man das schreibt, aber ich betreue gerade hier am Entrepreneurship Center LMU ein Seminar für Businessplan schreiben. Da habe ich gedacht, klasse, da machen wir mit. Ist ja noch besser für Boston Consulting Group, wenn wir Businesspläne schreiben können. Ein Businessplan-Wettbewerb mitgemacht und plötzlich Interesse von ein paar großen Pharmakonzernen gehabt an dem, was wir machen. Und dann, okay, dann gründen wir jetzt einfach eine Firma, ist ja Interesse da. Also alles so sehr opportunistisch, würde ich vielleicht sogar sagen.
Was hat dich nochmal getrieben, dass du sagst, du möchtest überhaupt in diese, oder wann hast du es gemerkt, dass du eigentlich nicht diese Forscherweg gehen möchtest, sondern das Thema Business und damit auch, so verstehe ich Beratung, hast du gesagt, den Lebenslauf aufhübschen, warum das irgendwie dein Treiber ist?
Es war wirklich, ich bin sehr neugierig, überschätze mich vielleicht auch gerne mal, teste Sachen aus und gestehe mir dann irgendwann ein, das kann ich nicht gut. Und so bin ich auf diese unternehmerische Schiene, wobei ich schon sage, ich war schon immer sehr interessiert an der Wirtschaft, vielleicht auch, weil mein Großvater war Bauer, sag mal eigenständiger Landwirt, und der hat nie gejammert, nicht mal über das Wetter. Meine Eltern Angestellte, Elektriker, Kindergärtnerin, war auch sehr lange arbeitslos, immer unzufrieden mit Arbeitgebern, und das hat mich auch irgendwo so eigenständig mein Ding machen zu können, was, glaube ich, auch das, was mich an der Wissenschaft so fasziniert hat, ein Thema in der vollen Tiefe eigenständig bearbeiten zu können. Und unternehmerisch ist irgendwie ähnlich. Also für mich ist dieser wissenschaftliche Weg, auch eine Professorin, schon irgendwo auch ein sehr unternehmerischer Weg. Vielleicht eine andere Ausprägung, aber das Mindset, das scheint mir sehr, sehr ähnlich.
Und dann habt ihr du hast schon von wir gesprochen, ihr habt irgendwo diesen Marktbedarf gespürt. Das war dann auch die Motivation, in eine Gründung zu gehen. Wer ist wir? Und erklär uns auch ganz kurz, was Nanotemper damals gemacht hat und vielleicht auch, wie das sich heute abbildet im Unternehmen.
Ja, mein Mitgründer Stefan Buhr ist Biochemiker, ich bin Physiker. Also Stefan hat immer die Anwenderseite aus Pharma verstanden, ich als Physiker die Hardware-Seite. Letztendlich machen wir das Unsichtbare sichtbar. Das war eine optische Messtechnik für Wirkstoffforschung. Es ging darum, rauszufinden, welche Wirkstoffkandidaten können prinzipiell wirken und dann, wenn ja, in welcher Dosierung. Mittlerweile haben wir ungefähr 20% aller neuen Medikamente mit unseren Geräten gemessen. Also von null auf Nummer 2 in der Welt. Da war also schon eine Need da und eine Marktnische. Die haben natürlich, wir hatten wohl die Technologie und die Pharmakonzerne hatten das Problem. Anfang war es wirklich so rumfischen, welches Geschäftsmodell kann funktionieren oder für was ist die Technologie, die wir haben, eigentlich so richtig gut. Und dann hat das Problem uns gefunden und nicht wir das Problem.
Es interessiert mich natürlich, weil die Diskussion haben wir sehr oft. Sind Forscherteams überhaupt geeignet, Unternehmen zu gründen? Und ihr habt es ja nicht nur gemeinsam gegründet, sondern auch groß gemacht. Wie schaust du irgendwie auch auf eure Gründerkonstellation? Warum wart ihr beiden genau diejenigen, die nachher auch das Ganze als Unternehmen und als Business erfolgreich gemacht haben?
Ich glaube, ich bin kein Forscher. Ich bin halt jemand, der sehr neugierig ist, wissensam und deswegen an der Universität bin. Und ich glaube, die Universität ist ein Ort, wo ich zum einen aus dem Elternhaus rauskomme, ausbrechen kann, mich neu finden kann, neue Netzwerke bilde und sehr viel Wissen und exponiert halt neuen Denkweisen bekomme, was dann das Gehirn irgendwo umstrukturiert, mich offen macht für Neues. Und an der Uni habe ich dann gelernt, dass ich kein Forscher bin, sondern Unternehmer. Aber dafür sind, glaube ich, die Unis da, dass wir lernen. Deswegen ist, glaube ich, die Uni ist einfach ein guter Ort, um den Geist zu öffnen, neue Möglichkeiten zu entdecken und sich auch mit spannenden Menschen aus der ganzen Welt zu vernetzen. Für mich ist die Uni deswegen so ein Ort, wo Möglichkeiten entstehen und sowohl Unternehmerinnen als auch Forscher, Forscherinnen die Möglichkeiten wahr. Und ich habe hier halt meinen Weg gefunden. Und das ist, glaube ich, auch das Ziel von solchen Institutionen.
Und der Weg hat sehr gut funktioniert am Ende. Also so kann man das dann immer beschreiben. Wie gleichwohl, ich kann mir vorstellen, dass er gepflastert war auch von der einen oder anderen Herausforderung. Wenn du dich so zurückerinnerst, was waren für dich als CEO so die allergrößten Herausforderungen, die du umschiffen musstest und die du meistern musstest?
Wir sind tatsächlich am Anfang auf einen Betrüger reingefallen. Das kann ich jetzt sagen, weil es verjährt ist. Ich habe es gecheckt. Also das erste Startup haben wir in der Schweiz gegründet und ist auch pleite gegangen. Wir haben es dicht gemacht.
War das dieselbe Technologie?
Es war dieselbe Technologie. Okay. Da musste man die Technologie auch wieder zurück nach Deutschland führen. Aber jetzt sind wir tatsächlich auf einen Betrüger reingefallen, der Steuerbetrug machen wollte. Der wollte, also war ein kompliziertes Modell. Das war leider jemand aus meinem erweiterten Familienkreis. Deswegen bin ich da sehr blauäugig reingegangen. Und irgendwann, damals gab es Air Berlin noch. Wir haben versucht, damals auch in Berlin-Brandenburg zu gründen. Waren in Berlin, deswegen ist es cool, dass du jetzt aus Berlin hier bist. Und dann saßen wir am Flughafen, haben gedacht, nee, das können wir nicht machen, das widerspricht allen unseren Werten. Und haben es dann gestoppt und haben eine neue Firma in München gegründet, die Nanotember, und alles hierher wieder transferiert. Aber ist komplett hops gegangen. Und wir haben damals ziemlich blauäugig Anteile an eine Einzelperson abgegeben, ohne die Person richtig zu kennen. Und das ist der Grund, warum ich jetzt jeder Gründerin, jedem Gründer sage, gebt nie leichtfertig eure Anteile her, überprüft die Person genau. Das ist ganz schwer wieder rückgängig zu machen. I've learned it the hard way, würde ich sagen. Das war so das Größte. Es gab dann wirklich eine Zeit, wo wir am nächsten Tag hätten auch Privatinsolvenz anmelden müssen. Wir hatten weder Geld in der Firma, haben uns auch privat komplett ins Risiko. Deswegen bin ich jetzt immer sehr entspannt bei so Risiken, weil ich schon mal deutlich schlimmer erlebt hatte.
Und ihr habt euch auch so ins Risiko, seid ihr gegangen, weil ihr so von der Idee überzeugt wart oder weil es auch die Notwendigkeit war? Ihr wart auf der Reise und wusstet auch sonst nicht, wohin ihr gerade eure Karriere bauen möchtet. Gib mir so ein bisschen Einblick oder uns auch den Einblick, wie man mit dieser Situation umgeht und auch sagt, dass man so viel all in geht.
Ja, wir haben irgendwie nie an der Technologie gezweifelt. Ich glaube, wir haben das auch einmal bei so einem Wettbewerb an der Jury gesagt. Wir haben gedacht, die Technologie ist so geil, wenn es schief geht, sind wir dran schuld. Also es war volle Überzeugung. Wir haben uns natürlich auch privat öfters gestritten. Das ist so ein Gründungs, du musst dich finden, auch immer wieder neu erfinden. Und in der Phase, unter dem Druck, war es natürlich extrem stressig. Du bist übermüdet, völlig überfordert, unter Stress, da streitest du dich auch viel. Und in der Zeit hast du dann halt auch entwickelst du Konfliktlösungsmechanismen. Aber wir haben beide, Stefanie, sind völlig überzeugt von der Idee und haben absolutes Vertrauen zueinander. Und das ist, glaube ich, das, was uns erfolgreich gemacht hat. Also Zweifel gab's, ich kann mich nicht an Zweifel erinnern. Okay, vielleicht bedrückt mir auch mein eigenes Gehirn. Aber es war so offensichtlich, dass da ein riesiges Potenzial in der Technologie ist. Und dann war es oft mit dem Kopf durch die Wand. Einfach voll stur gegen alle Zweifler durchgezogen.
Und ihr habt euch auch so gemeinsam eingegroovt, du hast gesagt, ja. Konfliktmechanismen, Konfliktlösungsmechanismen ja. in diesem Zusammenspiel zwischen den beiden Gründern.
Ja.
So, jetzt ist das ja, wir haben es ganz am Anfang schon angesprochen, heute ist sehr dominant, auch im Deep-Tech-Bereich, dass wenn man ein Unternehmen gründet, dann sollte man es meistens VC finanzieren oder so der Standardweg geworden. Erste Frage, wie seid ihr dann ganz konkret von der Finanzierung her? Ich meine, das ist auch ein Hardware-Unternehmen. Ja? Mhm. Und da haben wir auch gerade hier in Deutschland über viele Jahre, ich erinnere mich zu meinen Fraunhofer-Zeiten, da war alles verpönt, wo ein Stück Hardware dabei war in der VC-Branche. Ja. Das hat sich ja zum Glück heute geändert. Wie finanziert man dann tatsächlich den Aufbau von auch einem so teuren Produkt und Geschäft?
Wir werden tatsächlich einen Antrag gestellt beim BMBF damals, KMU Innovativ, hatten die technische Zusage mit dem Vorbehalt, die Gegenfinanzierung darzustellen. Wir haben es natürlich zuerst bei Banken versucht. Privat hatten wir nicht genug. Und dann haben wir einen Business Angel gefunden, selbst ein Unternehmer, der Volker Hofmann, der die Baibobau in München in den 50er Jahren gegründet. Und der hat einen persönlichen Bezug zum Thema Wirkstoffentwicklung. Den haben wir beim Tag der offenen Tür, ich glaube im Deutschen Museum, kennengelernt. Und der hat dann in uns investiert als Business Angel. Haben wir dann wieder rausgekauft. Aber durch den konnten wir diese Gegenfinanzierung darstellen. Also es war tatsächlich staatliche Förderung und ein Business Angel, der es dann praktisch gematcht hat, was dann zu einer Verdopplung des Kapitals. Und das hat gereicht. Nach 2 Jahren hatten wir dann den ersten Umsatz und waren dann also 2008 gegründet, die zweite Firma. Im Mai 2008 gegründet, im Oktober 2008 das Investment und die Förderung vom BMF bekommen und im März 2010 das erste Gerät verkauft und seitdem profitabel und vorher einfach kein Geld ausgegeben. Wir waren einfach extrem sparsam, haben im Keller der LMU über Flücke Räume bekommen, haben aus dem Schrott der da rumlag, die ersten Geräte gebaut, auf Mülltonnen, mit der Spraydose selbst lackiert und aus dem Gewinn vom ersten Gerät die zwei nächsten Geräte finanziert.
Das hört sich nach diesen berühmten Garagen-Stories an, die wir auch im Silicon Valley kennen. Sehr beeindruckend. Und dann auch gleich die Frage, wenn du heute mit Gründern und Gründern sprichst, wann empfiehlst du ihnen, diesen Weg auch zu gehen? Und wann sagst du, naja, über Venture Capital kann man auch sehr erfolgreich Unternehmen aufbauen, heute auch im Deep-Tech-Bereich. Wonach navigiert man diese Entscheidung?
Ich habe mein Menschenbild ist von Gründer, Gründerin ist, dass die gute Ideen haben und wissen, was sie tun oder wissen sollten, was sie tun. Deswegen versuche ich nur Wege aufzuzeigen. Ich erzähle Geschichten, aus denen sie selbst ihre Schlüsse ziehen können. Ich habe in den letzten Jahren versucht, immer diesen Bootstrapping-Weg bekannt zu machen, auch in Abgrenzung zu VC. Bin aber der Meinung, dass es nicht den besseren Weg gibt, sondern jeder sollte als für sich selbst entscheiden können, was der beste Weg für das eigene Unternehmen ist. Also ich versuche einfach mehr Möglichkeiten zu geben, aus dem Verständnis heraus, dass unsere Menschen in Deutschland gut gebildet sind und selbst Entscheidungen treffen können. Also ich vermeide zu belehren und das vermeide ich für den Teufel, das Weihwasser Vorschriften zu machen. Die sollen selbst ihren Weg finden. Ich bin der Meinung, dass man möglichst schnell auf den Markt sollte, weil nur wenn der Kunde für etwas zahlt, ist es wirklich was wert, nur dann. Und deswegen möglichst schnell raus zum Kunden. Und alles, was wir bauen an Infrastruktur, sollte nicht dazu dienen, die Infrastruktur am Leben zu halten und schon gar nicht verlangsamen. Wenn es ein Accelerator ist, muss der beschleunigen. Und es wird immer schneller. Und ich sehe es als unsere Aufgabe, Möglichkeiten. Und ich erzähle meine Geschichte. Und es gibt andere Leute, die erzählen die VC-Geschichte. Und die sollte man sich halt anhören und dann die eigene Entscheidung treffen.
Was mich jetzt auch noch interessiert, das ist jetzt viel frühe Phase, über die wir gesprochen haben. Jetzt reden wir in Deutschland und Europa auch viel davon, dass wir es nicht mehr schaffen, auch unsere Startups zu Global Champions zu machen. Du hast eben davon gesprochen, wie viel Marktabdeckung ihr habt international. Was sind eigentlich die großen Erkenntnisse für dich aus einem Unternehmen, erste Umsätze, Bootstrappen, größer machen, dann auch wirklich international ein so erfolgreiches Business zu bauen? Was sind die entscheidenden Tipps, die du hier mitgeben kannst?
Ja, wir sind sehr früh in die USA. USA ist ein Biotech, der größte Markt. Die Konkurrenz ist extrem stark. Und da hatten wir keine Angst davor. Wir haben das erste Seriengerät dann tatsächlich in die USA verkauft. Haben da auch sehr früh Mitarbeitende eingestellt, weil du musst diese großen, einheitlichen Märkte erschließen. Und ich glaube, das ist das, was in Europa fehlt, ein großer, einheitlicher Markt. Es ist immer noch so, wenn ich Mitarbeitende in Belgien einstellen muss, in eine Firma gründen. Wenn ich in Frankreich Mitarbeitende einstellen muss, in eine Firma gründen. Ich habe dann halt irgendwann 12 Firmen, verschiedene Rechtssysteme. Das bilde ich alles ab, kein Problem. Ich brauche nur Mitarbeitende und Kooperationspartner, Rechtsanwälte, die mir das machen. Das kostet mal Profitabilität. Und weniger Profitabilität heißt, ich kann weniger schnell wachsen. Und auch, dass es keine einheitliche Börse oder Finanzmarkt in Europa gibt. Dann sind die Tickets einfach kleiner. Und ein Ding ist immer, ja, wir verkaufen in die USA, aber ich muss ja nicht verkaufen. Wir hatten auch Angebote aus den USA. Ein Konkurrent gleicher Größe von uns wurde für 1,4 Milliarden gekauft. Aber ich muss nicht verkaufen. Ich kann einfach sagen, ich bleibe hier. Mark Zuckerberg hat damals auch nicht verkauft, als er das Angebot hatte, ich glaube von Yahoo. Ich muss ja nicht verkaufen. Auch wenn mir jemand die Milliarde auf den Tisch legt, muss ich nicht verkaufen. Ich kann auch sagen, wieso soll ich jetzt eine Milliarde nehmen, wenn ich selbst der Meinung bin, in 10 Jahren auch eine Milliarde verdienen soll pro Jahr. Also es ist eher so, ich nehme mal lieber die Taube auf den Dach als einen Spatz in der Hand.
Und genau die Entscheidung, wie du es gerade auch erläutert hast, habt ihr ja auch getroffen.
Ja.
Und war das die Überlegung? Wir sind nachher kommerziell mindestens genauso erfolgreich, wenn wir es selber machen. Wir glauben daran, so wie ihr auch sehr früh an die Stärke eurer Technologie geglaubt habt. Oder hat das einfach auch so diesen Wertekompass, den ich bei dir schon raushöre? Es ist einfach, wir wollen weiter unser Ding machen und gar nicht die Kontrolle abgeben. Und deswegen sehen wir auch keinen Grund zu verkaufen. Woher kam hier der Antrieb?
Ja, drei Antriebe. Der erste ist, wir sind ja überzeugt, dass wir es selbst schaffen. Der zweite ist, der Wertekern und diese Freiheit und Unabhängigkeit treibt mich extrem. Und das dritte ist, wir sind ein profitables Unternehmen, das mit zwei Gründern, die 100% gehören, und wir können ausschütten. Also ich bin privat, ich komme aus einer Handwerkerfamilie. Mein Vater, wie gesagt, Elektriker, lange arbeitslos, über ein Jahrzehnt. Meine Mutter Kindergärtnerin. Ich bin finanziell im Bereich, der, als ich geboren wurde, völlig unvorstellbar war. Also ich habe kein Streben nach Reichtum, aber aus einer Luxusposition. Ich muss mir um Geld keine Sorgen machen. Deswegen ist Geld kein Antrieb. Und ich habe 250 Mitarbeitende und kann hier aus 34 Nationen, unseren Doktoranden hatten jemand aus Russland, jemand aus Trinidad Tobago kennengelernt, geheiratet. Und du kannst echt, wir sind ja 40 Stunden die Woche bei uns, und du kannst hier echt für 250 Mitarbeitende für 40 Stunden die Woche einen Platz schaffen, einen Raum, wo die leben können, richtig, also nach ihrem eigenen Wertesystem, was vielleicht woanders nicht mehr so möglich ist. Und das ist halt eine Gestaltungsmöglichkeit, die mir deutlich wertvoller ist als Hunderte von Millionen auf dem Konto.
Und ich meine, das hört man ja schon sehr gut raus. Das hat dich schon geprägt, als du in die Forschung bist. Ja. Viele dieser Werte, das hast du einfach mitgenommen ins Unternehmen, und du bist heute weiter, und du hast es, glaube ich, sehr gut beschrieben. Du gibst einfach mit deinem Lebenslauf ein Vorbild, und andere können dem nacheifern, müssen aber nicht. Ja. Also bist ja nicht missionarisch unterwegs. Gleichwohl auch mit dem, was du alles gerade beschreibst und wie erfolgreich am Ende dann Nanotemper funktioniert hat und bis heute funktioniert. Jetzt hast du ein Buch geschrieben, The Honorable Entrepreneur. Und ich gehe davon aus, wir sprechen hier auch über den ehrbaren Kaufmann, den wir hier in Deutschland sehr gut noch als Begriff kennen oder vielleicht gar nicht mehr so gut kennen. Ja. Ich verstehe schon, warum das mit dir resoniert hat. Wann bist du über diesen Begriff gestolpert und warum musstest du den jetzt unbedingt aufnehmen und auch aus dem Buch machen?
Ich bin sehr an Geschichte interessiert, und die Familie meines Vaters sind Flüchtlinge, und die kamen aus Pommern vom Meer, deswegen habe ich einen Bezug zur Ostsee. Und ich habe mich immer für die Hanse interessiert. Und da gab es diesen Begriff des ehrbaren Kaufmanns. Ich bin auch ein Fan von Thomas Mann, der hat ja die Budenbrooks geschrieben, wo auch viel aufgenommen ist. Deswegen habe ich dann auch im Bevoltes Buch geschrieben, auf Hamburg und Lübeck, das Hanse-Museum besucht, auch das Thomas-Mann-Haus, um mich inspirieren zu lassen. Und auch ein bisschen von der Zeit, weil damals war so ein loser Verbund von Kaufleuten, also es war nicht fest, es war lose, vieles freiwillig, die auch in der Zeit Handel über Ländergrenzen weggemacht haben, wo die Länder auch verfeindet waren. Und es war viel über persönliches Vertrauen. Und es ist jetzt auch in der Zeit, wo man vielleicht nicht bei allen Ländern weiß, ob die Gesetzestreue so da ist, ist, glaube ich, wichtig, dass man über zwischenmenschlich, weil Handel, Business, Geschäft ist immer zwischen Menschen, auf Vertrauensbasis. Wieder, wenn man lernt sich kennen, man vertraut sich, und dann läuft ein Business. Und das ist auch ein Grundsatz, ich mache mit niemandem Geschäft, dem ich nicht mit Handwerk vertrauen kann, wo ich einen Vertrag bräuchte. Das mache ich nicht. Deswegen schaue ich mir jede Person an. Deswegen er ist sehr aus diesem Wertesystem gebunden. Und ich denke halt, dieses Wertesystem, das ist sehr europäisch. Weil wir haben einfach noch viele Familienbeziehungen. Ist anders als in den USA. Und ich glaube, das ist ein Werteprinzip, auf das wir hier in Europa bauen können. Wir können viel aus USA und China lernen, aber sollten es auf unser Wertesystem anpassen, wo es mehr über Familien geht, langfristige Beziehungen. Ich baue eine Firma, verkaufe sie, dann die nächste. Hier ist vielleicht auch eine andere Kultur. Deswegen habe ich es auch bewusst nicht Kaufmann genannt, sondern Entrepreneur, im Deutschen schon ehrbarer Entrepreneur. Das Buch wird auch auf Deutsch rauskommen, kann ich schon jetzt verraten. Ich verrate noch nicht mit wem. Aber ich versuche diese Idee des ehrbaren Kaufmann, der ehrbaren Kaufleute in unsere jetzige Zeit zu übersetzen.
Und es war dann diese erste Gründergeschichte mit diesem Betrüger. Ja. War das auch nochmal ein Verstärker für das Wertesystem, was du natürlich mitbringst, aber dann auch zu sehen, wie die Geschäftswelt manchmal läuft und dass du ganz bewusst auch da einen Gegenpol aufbauen wolltest?
Ja, ist beim Schreiben des Buches alles wieder hochgekommen. Es war so verdrängt, aber beim Schreiben des Buches ist es alles wieder hochgekommen. Ja, genau, es soll so zeigen, dass man auch vielleicht nicht alle denselben Fehler machen und dass das Wertesystem letztendlich, ich sage auch so, Umsatz, viel Umsatz macht dich berühmt, und Profit macht dich letztendlich reich. Aber nur wenn du zu den eigenen Werten stehst, machst du dich glücklich. Und das ist, glaube ich, wichtig, auch für viele Entrepreneure, das Glück zu finden. Und das ist nicht nur Umsatz oder Reichtum.
Und wie schafft man es jetzt man wird ja mehrfach auch in so einer Unternehmerreise auf die Probe gestellt. Und du hast eben auch davon gesprochen, dass zum Beispiel in den USA du die Wahrnehmung hast, dass da ein anderes Wertesystem vielleicht vorherrscht. Ich kann mir Momente vorstellen, wo auch dein Wertesystem echt auf die Probe gestellt worden ist mit ganz, ganz harten Entscheidungen, wo Trade-offs einfach vorkommen. Ja. Gibt es irgendetwas, was dir so besonders im Kopf ist, wo das der Fall war?
Ich habe auch Freunde eingestellt und letztendlich musste ich mich dann auch von den Freunden trennen, weil es mit Unternehmen Entwicklung im Konflikt. Manche fühlt sich ja in 20-Mann-Unternehmen wohler als bei 100. Und dann gab es eine Konfliktsituation, wo man sich trennen musste. Aber mit fast allen kann ich mich jetzt wieder treffen und ein Bier trinken. Also dieses zu den Werten stehen, auch wenn es hart war, hat langfristig immer so eine Wiedervereinigung geführt. Ich glaube, also das habe ich schon gelernt, also ich muss nicht jeden Tag in den Spiegel schauen können. Ich hatte auch am Anfang eine alleinerziehende Mutter, die hat Daten gefälscht. Aus einer Angst heraus, nicht performen zu können. Da haben wir dann beide geweint, als wir uns getrennt haben, aber ich konnte sie nicht behalten, weil unser Unternehmen halt für Ehrlichkeit steht und für Daten. Und sie hat das schon aus einem verständlichen Antrieb gemacht. Aber es war dann mit meinem Wertesystem nicht. Es war schon ein Konflikt, da waren eigentlich zwei Werte, die gegeneinander gekämpft haben.
Wie gehst du mit so einer Situation um? Weil da stehen ja wirklich, du sagtest gerade, du kannst die Intentionen der anderen Person verstehen und wie triffst du für dich diese Entscheidung?
Eigentlich kann man so gar nicht damit umgehen. Es ist dann letztendlich, muss ich dann irgendwann das Wohl von 250 Mitarbeitern über das Wohl von einer Person stellen. Aber umgehen kann man damit gar nicht, weil es ist eine schlechte Lösung und du musst eine Entscheidung treffen, vielleicht vom Wohl der Gemeinschaft über den Wohl von einer Einzelperson, was nie gut ist. Aber es sind die Entscheidungen, wo ich dann sage, ich schlafe Nacht drüber, wenn ich früh noch in den Spiegel schauen kann, dann ist es okay. Ansonsten mache ich es nicht.
Jetzt ist der ehrbare Kaufmann, kommt mir heute in jedweden Gesprächen, Events im Startup-Ökosystem relativ wenig vor. Hast du das Gefühl, wir brauchen wieder mehr davon? Sollten wir uns zurückbesinnen, auf diese Art auch miteinander Geschäft zu machen?
Das sollte vorkommen, wenn es hilft. Das wird so eine Möglichkeit, die ich hier aufzeige, wo ich jetzt im Nachhinein gemerkt habe, ich habe nach diesem Wertekanon entschieden, was mir gar nicht bewusst war, als ich die Entscheidung getroffen habe. Deswegen sei das so eine Möglichkeit, nach diesem Wertekanon Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, man muss es nicht, da gibt es viele andere.
Das heißt, du akzeptierst es auch im Umfeld oder wenn du mit einem jungen Gründer zusammenarbeitest, dass er sagt, ich ticke nach einem anderen Wertesystem und ich baue auch mein Unternehmen danach auf. Ja. Bei mir ist irgendwie Reichtum first und was ich immer auf dem Weg machen muss, um ein Unicorn zu bauen, das werde ich tun.
Das ist sein Ding, wir werden dann vielleicht keine Freunde, aber
ja.
Das kann ja auch gut für die Allgemeinheit sein, das so zu machen.
Und wie ist die Resonanz, wenn du mit Menschen darüber sprichst? Ist das so wirklich, wo du auch merkst, hier in Europa, da, oh ja, da war ja was, das uns auszeichnet. Das ist spannend, dass du den Begriff gerade aufbringst. Ja. Oder ist es eher etwas, die Welt hat sich verändert, heute dreht sie ein bisschen schneller, sie dreht sich ein bisschen amerikanischer. Es ist auf VC und Unicorn und entsprechendes Wachstum, Profit ausgerichtet. Wie hast du so die Resonanz wahrgenommen?
Bei Gründerinnen und Gründern ist es eigentlich immer gut, weil wir jeweils auch in die VC-Weg gehen oder Private Equity, weil wir alle Unternehmer sind. Das resoniert und wir sind alle sehr eigensinnig und eigenständig. Da resoniert es immer gut. Bei VC nicht immer, aber grundsätzlich ist viel Offenheit. Ich glaube, es ist immer Offenheit da, wenn man zuhört und nicht jemand vorschreibt, wie er sein Leben zu führen hat. Ich glaube, es ist schon viele Leben und Leben lassen. Möglichkeiten aufzeigen. Sobald ich anfange, Vorschriften zu machen, habe ich auch mal versucht. Das geht nach hinten los. Aber Möglichkeiten aufzeigen ist meist ein guter Weg.
Mit all diesen Erfahrungen und deinem Wertesystem, das du mitbringst, jetzt hast du dich im letzten Herbst entschieden, hier an der LMU, wo wir heute hier auch sein dürfen, Vizepräsident Entrepreneurship. Warum siehst du das für dich oder hast du das für dich als einen Hebel gesehen, um vielleicht auch genau diese Denkweise ins Ökosystem zu bringen? Was hat dich gereizt, diesen Job anzunehmen?
Das Jobangebot kam aus dem Nichts. Und ich habe gerade mein Buch korrigiert und war zu der Zeit in Boston. zu einer Zeit, als gerade Trump angefangen hat, die Wissenschaft und die freie Denken unter Beschuss zu nehmen, wo ich echt schlimme Gespräche mit Leuten, die beängstigt und zerstört waren, in Boston geführt habe. Ich saß dann in der Bibliothek des MIT, habe mein Buch korrigiert und da gerade im Kapitel so, Abschlusskapitel, was als nächstes kommt. Und dann habe ich den Johannes Frühauf in einem Startup-Inkubator besucht. Und dann, als ich gerade reingehen wollte, hat mich der Matthias Tschöp angerufen und mich gefragt, Philipp, kennst du jemanden, der Entrepreneurship an der LMU aufbauen kann? Da habe ich erstmal so Marion Jung, Katrin Schmidthals und Co. an der Schmidt aufgezählt. Dann habe ich mich ein bisschen redet, Philipp, kannst es du machen? Okay, muss ich mal nachdenken. Finde ich spannend. Ich habe meine Frau angerufen. Das war schon mitten in der Nacht in Deutschland. Und der hat ja nicht versprochen, nicht mehr so viel zu machen. Er hat gemeint, ja, Matthias hat mich angerufen, wie ich das machen kann. Das ist schon sogar spannend und fühlt sich eigentlich so wie ein Call to Duty an. Und dann hat sie gesagt, ja, wenn sie so anfühlt, muss sie es halt machen. Und da habe ich aber trotzdem noch 3 Nächte drüber geschlafen. Das hat mich nicht mehr losgelassen, weil es war so eine Once-in-a-Lifetime-Chance. Ja, okay, mache ich.
Was sind die Pros und Cons, die man da konkret durchgeht? Im Kopf, in den Nächten.
Es ist was Unbekanntes, ist riesig, große Verantwortung. Ich habe mich da schon aus dem Operativen von Nanothermal zurückgezogen, war im strategischen Thema und ist schon auch klar, dass ich dann Freiheit aufgegeben habe. Ich bin jetzt wieder im System, ich habe einen Auftrag, ich habe nicht mehr diese völlig freie Zeiteinteilung. Aber es ist halt Once-in-a-Lifetime-Chance. Es sind halt über 50.000 Studierende, die hier sind, eine neue Generation. Und ich habe mich auch zurückerinnert, wie mir hier geholfen wurde. Von Christoph Zinser, von Sonja Hüttig. Es wird immer viel auf die Verwaltung geschimpft, aber Sonja Hüttig hatte ich sogar zu meiner Hochzeit eingeladen. Und das war so der Grund, wie stark mir die LMU damals in meiner heißesten Phase, also wie wir zum ersten Mal gescheitert sind, und es zurückholen mussten, haben mir halt Christoph Zinser, Sonja Hüttig, mein Doktorvater Dieter Braun, auch Professor Hermann Gaub extrem geholfen. Und das kam dann alles wieder hoch, auch weil ich gerade das Buch geschrieben hatte, wo die Stories vorkommen, ist präsent. Und gesehen, ja, die LMU hat mir halt extrem auch persönlich geholfen, das möchte ich was zurückgeben. Und das war, glaube ich, der Ausschlag, das zu machen.
Ja, und ein wirklich starker Antrieb. Und du hast gerade schon gesagt, jetzt kommst du ja in ein System. Wir haben dich gerade auch in dem Podcast schon kennengelernt als einen sehr freiheitsliebenden Menschen. Gib uns doch mal so das Bild nach den ersten Monaten hier von der Unternehmerreise dann jetzt hier an die LMU in diese Position rein. Wo hat es die Erwartungen getroffen? Wo sind vielleicht auch Dinge, von denen du überrascht warst? Gib so ein bisschen Einblicke in dein Leben jetzt hier in dieser Rolle.
Überrascht war ich von den Laufzetteln, dass nur alles schriftlich ist und mit Laufzetteln. Und ich habe in meiner Doktorarbeit einmal Urlaub bekommen für die Flitterwochen von meinem Doktorvater. Und jetzt musste ich wieder einen Urlaubsantrag unterschreiben. Es war immer noch dasselbe. Nach fast 20 Jahren.
Manche Dinge ändern sich nicht, ja.
Also sehr positiv, sehr offen empfangen worden. Das Potenzial, die Menschen sind klasse. Die Strukturen erlauben nicht immer, jeden so zu arbeiten, dass die Produktivität wirklich gut ist. Das Potenzial ist riesig. Das ist wie immer, sind es die Menschen. Ich bin sehr erstaunt, also von den Menschen, auch hier mit Björn Ommer, der Stable Diffusion erfunden hat. Das ist das vorherrschende Imaging-Modell für IS, mit solchen Leuten reden zu können. Und so offen empfangen zu werden, ist schon gigantisch. Also ich bin extrem, natürlich ist ein Riesendampfer, beliebig alt. Die Universität wird nächstes Jahr 555 Jahre alt. Und ich glaube, das ist auch, die Institutionen überleben so lange, weil sie eben kein Unternehmen sind. Und das heißt, sie müssen anders als ein Unternehmen funktionieren. Die dürfen sich auch, glaube ich, gar nicht so schnell anpassen können, weil sie so lange stabil sein müssen. Und das muss man verstehen. Und ich habe die ersten Monate vor allem mal zugehört, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, was zu tun ist. Und jetzt habe ich halt ein Modell entwickelt, das zur LMU passt. Und zum Beispiel für Entrepreneurship war das Problem, die wollten alle, dass es vorwärts geht, waren wir aber auf unterschiedliche Abteilungen verteilt. Also die ganze Wertschöpfung von Erstberatung bis zur Ausgründung mit IP-Transfer war über viele Stationen verteilt. Und da haben wir einfach diese Menschen, die über verschiedene Stationen verteilt waren, jetzt alle zusammengebracht in eine Struktur. Und jetzt muss man nirgends mehr nachfragen. Jetzt haben alle dieselbe Priorität, Startups fördern. Und so schafft man die Menschen zusammenzubringen. Die wollen auch alle zusammenarbeiten, jetzt können sie es auch. Und das sind immer die Menschen, egal wie groß die Struktur ist, ich muss immer die Menschen gewinnen und ihnen letztendlich ermöglichen, das zu tun, für was sie angestellt wurden. Also auch hier immer ermöglichen.
Du hast eben von einem Auftrag gesprochen. Was ist der ganz konkret? Einfach mehr Startups?
Letztendlich ist es das Wissen, das wir hier machen, wenn man ganz salopp auf die Straße zu bringen, dass es verwertet werden kann. Also wir schreiben Publikationen, aus den Publikationen, die kann man in die Sprache der Patente übersetzen. Ich glaube, so 80% des in der Wirtschaft verwerteten Wissens steckt in Patenten, in diese Sprache zu übersetzen und die zugänglich zu machen. Und letztendlich ist die Universität ist staatlich finanziert und ich glaube, es ist irgendwo unser Auftrag, dass wir möglichst viel Unternehmen schaffen, die hier Steuern zahlen und so auch die Unis wieder finanzieren. Natürlich die Startups, das, wo sie herkommen, aber ich glaube, ein großer und schneller Hebel ist auch, unser Wissen in die bestehenden Unternehmen zu bringen. Und einfach die Uni ist Teil der Gesellschaft, die Wirtschaft auch. Und dass wir wieder diese Kooperationen schaffen. Ich habe vor kurzem dieses Buch The Alchemy of Air gelesen, da geht es um den Haber-Bosch-Prozess. Der wurde getriggert, eine erwartete Ernährungskrise der Menschheit. Das war damals in England, kam das auf, dass bald wir die Weltbevölkerung nicht mehr ernähren können, weil es dann irgendwie auf über eine Milliarde wächst. Und dieses Guano aus Amerika ging aus. Und dann haben sich ein Wissenschaftler, Herr Haber, und jemand bei BASF, der Herr Bosch, gefunden und haben diesen Haber-Bosch-Prozess bei dem Nobelpreis bekommen, nacheinander, der letztendlich diese Ernährungskrise gelöst hat über Düngemittel. Und das ist so eine typische Wissenschafts-Wirtschaftskooperation. Und die haben damals wohl sehr eng zusammengearbeitet. Und das hat mir so gezeigt, dass es auch nicht nur Startups sind, sondern auch diese enge Kooperation mit der Wirtschaft. Und das wieder zusammenzubringen. Ein großes Thema ist auch resiliente Demokratie, dass wir es auch schaffen, Tools zu entwickeln, zum Beispiel um Fake-Checks zu machen. Das sind wirklich Fake News. Und nicht nur Technologien zu generieren. Eine Technologie bringt nichts, wenn sie nicht von der Gesellschaft akzeptiert wird. Und wir sind, glaube ich, schon eine Institution, die in der Lage ist, die Gesellschaft die Akzeptanz zu befördern, indem wir es erklären und einordnen. Und das kann eben die LMU. Wir sind älter als der deutsche Staat. Wir sind eine Institution, die Wissen erhalten, Wissen vermitteln und vor allem auch einordnen kann. Und da sehe ich auch meinen Auftrag, dabei zu helfen, die gesellschaftliche Akzeptanz für das zu erhöhen.
Also Technologietransfer und Wissenstransfer wirklich deutlich breiter gedacht als nur mehr Startups, höre ich raus.
Aber nicht nur One Way, also nicht nur, was wir, also die Gesellschaft uns sagt, wo die Probleme sind und wir zuhören und mit dem, was wir haben, versuchen, das zu unterstützen.
Wie konkret macht man das?
Man macht sich sichtbar, geht raus, lädt ein, hört zu, viel zuhören. Nur wenn ich zuhöre, ist auch die andere Seite bereit, auch zuzuhören. Also nicht nur senden, sondern sehr, sehr viel zuhören.
Wenn du jetzt aus deiner neuen Rolle schaust, und was ich sehr an dir schätze, du bist immer mit deinem Wertekanon auch immer klare Analyse, klare Worte. Wenn du drauf schaust auf den Technologietransfer hier, aber generell in Deutschland, wo ist dieser Hemmschuh? Weil ich meine, die Diskussion, dass wir da mehr machen wollen und sollen, die haben wir seit vielen Jahren. Wo ist deine Analyse? Wo müssen wir den Hebel ansetzen, damit das wieder besser funktioniert?
Es ist alles da, was man braucht, alle Ideen, wir müssen sie nur umsetzen. Also was wir...
Aber nimm nur Scheiterzimmer.
Ja, es gibt ja dieses EFE-Gutachten, wo drin stand, der Technologietransfer ist 18 Monate im Schnitt in Deutschland. Wir werden ab nächsten Jahr in der Lage sein, das in 3 Monaten zu machen.
Wie?
Wir setzen es um, was da ist. Mit diesem One-Stop-Shop für Entrepreneurship. Wir haben alle Verantwortlichkeiten under one umbrella. Wir müssen nicht mehr nachfragen. Wir können es einfach, diese ganze Wertschöpfungskette durchziehen und es dann selbst unterschreiben. Es ist sonst immer über viele Institutionen verteilt, die gegeneinander incentiviert sind. Und klar, oft sind die Juristen verantwortlich gemacht, dass sie schuld sind, aber oft sind die juristischen Abteilungen zu klein haben die Vorgabe Forschung eine Priorität und dann kommt halt der Vertrag für IP ganz zum Schluss und bleibt mal liegen. Und jetzt ist es alles bei uns. Also der Prozess wurde nicht richtig umgesetzt. Die Ideen sind da, das sieht auf Papier alles klasse aus. Aber es wurden nur Ideen für Umsetzung generiert, es wurde nicht gemacht. Wir haben gar nichts Neues erfunden, nur genommen, was da ist. Wir setzen es einfach nur um. Und wichtig ist halt, hier steht das Präsidium, also nicht mehr der Präsident, alle dahinter. Und es ist wirklich nur ein Wollen, dass es umgesetzt wird und die Umsetzung erlauben. Da macht man sich nicht nur Freunde, aber wir ziehen es halt wirklich durch. Und wir können es jetzt auch.
Wenn man all das gebündelt hat, so verstehe ich, egal ob ich Studierender bin oder Forscher an der LMU, ich brauche eine erste Beratung zu Patent, ich will verstehen, wie ich jetzt konkret meine Ausgründung und den IP-Transfer darstelle, Finanzierungsoptionen, das alles habt ihr jetzt in einer Einheit gebündelt. Ja. Und dann mit auch die Möglichkeit, deutlich mehr Geschwindigkeit in diesen Prozess reinzubekommen. Jetzt haben aus meiner Erfahrung ganz viele Forschungseinrichtungen die Herausforderung, die können in ihrem, ich sag mal, Headquarter schöne neue Prozesse und Abteilungen bauen, wie sie möchten. Vielen fehlt tatsächlich der tiefe Tunnel in die Forschung zu den Menschen, zu den Forscherinnen und Forschern. Und auch die Möglichkeit, sie eben an der Stelle abzuholen. Ich habe erstmal eine Forscherkarriere vor mir, die tickt nach gewissen KPIs und Incentives, dass ich nicht nur über eine Publikation nachdenke, sondern auch über ein Patent, dass ich darüber nachdenke, so wie du, einen Weg einzuschlagen, mein eigenes Unternehmen zu gründen. Wie möchtest du diese Herausforderungen lösen oder rennen die euch eh die Bude ein?
Ja, das noch nicht. Aber wir sind in der glücklichen Lage, dass halt der Helmut Schönberg Unternehmertum hier einfach schon was klasse aufgebaut hat, und das ist einfach präsent ist. Also dieses Erfolgsmodell in München, das Unternehmertum so präsent ist, hilft uns. Und was halt hier stark ist, ich komme selbst von der LMU aus der Forschung und wir wurden auch wirklich von der Hochschule gewählt. Also wir haben eine Ermächtigung und eine demokratische irgendwo. Das ist auch von allen gewollt. Und wir wollen auch wirklich das direkt in die Hochschule bringen, dass der Transfer nicht mehr oktroyiert ist als ein Verwaltungsakt. Forschung und Lehre funktionieren so gut an Universitäten, weil sie von den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen getragen sind. Wenn Transfer das auch sein soll, müssen die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen das auch mittragen und auch drüber entscheiden können. Das heißt, man muss jetzt wirklich in der Uni, das muss aus der Universität herauskommen. Und das wollen wir hier ermöglichen. Ich habe die glückliche Lage, dass viele transferstarke Professoren auch mit mir promoviert haben. Deswegen gibt es da eine persönliche, auch mein Bruder und meine Schwägerin sind in der Wissenschaft. Deswegen bin ich da doch recht nah dran. Natürlich kann man viel verbessern, aber auch die Politik schafft viele Möglichkeiten dafür. Und ich glaube auch, dass auch die Wissenschaftler das genauso. Es gab mal beim Sommerfest vom Senf so ein Ereignis, da der Professor Gaub so ein bürokratisches Papier zerrissen hat, gesagt, Wissenschaft braucht Freiheit. Und das hat sich so eingebracht, das Unternehmertum genauso braucht Freiheit. Deswegen ist die Idee von Wissenschaften schon, das habe ich am Anfang schon gesagt, weil es braucht Freiheit. Und das spüren die Wissenschaftler, glaube ich, auch, wenn wir auf sie zukommen. Wir wollen sie nicht einschränken. Wir wollen ihnen halt mehr Möglichkeiten geben. Und viele Nobelpreise werden auch nach Anwendung vergeben. Der Theodor Hensch hat 2 Ausgründungen. Ferenc Grausch, Nobelpreis in Physik 2023, gründet auch aus. Also es ist mit in der DNA da. Wir müssen es nur, sag ich mal, katalysieren. Ich sehe das so als Katalysator. Wir wollen nicht eine Fabrik bauen. Wir wollen katalysieren. Also das heißt, ich beschleunige und ich erniedrige den Aufwand dafür. Und das ist so meine Idee, wie ich agieren möchte.
Und jetzt ist München ein unglaublich starker Standort, gerade im Bereich Deep Tech. Ihr seid Teil dieses Ökosystems, du hast gerade schon die Unternehmertum angesprochen. Wie siehst du auch die Rolle von euch im Gesamtökosystem und wie wollt ihr euch da vielleicht integrieren oder abgrenzen? Welchen Weg gibst du da vor?
Ja, meine Aufgabe sehe ich in erster Linie, das Potenzial der LMU zu erschließen. Da ist noch sehr viel Potenzial, um das ins Ökosystem reinzubringen. Da ist viel da und so kooperieren. Und nicht nur münchenweit, wir haben auch die Connection mit Berlin, mit Eike Latt zum Beispiel in den Bio-Bereich zu verstärken. Und als Unternehmer war ich viel in USA und in Shanghai, auch unterwegs. Und zum Beispiel machen wir als Unternehmen für manche Produktgruppen in Boston deutlich mehr Umsatz als in Deutschland. Ich komme aus der Perspektive, die sehr international ist, und denke, wir müssen europaweit denken. So ist auch mein Mindset. Ich versuche hier alles zusammenzubringen und unser ganzes Potenzial, das wir haben, zu maximieren. Also groß zu denken und nicht mit irgendwelchen kleinkarierten Machtspielchen auf lokaler Ebene Zeit zu verschwenden, weil wir müssen groß denken. Und das mache ich auch.
Jetzt hast du schon gerade darüber gesprochen, dass sie natürlich jetzt an der LMU das wahnsinnige Potenzial, hier gibt's Nobelpreisträger, hier gibt's tolle Studierende, Forscher. Was sind so ein paar der spannendsten Projekte, die du in deinem ersten halben Jahr hier kennenlernen durftest?
Das meiste ist ja vertraulich. Es gibt ein sehr spannendes Projekt für im Transplantationsbereich. Wenn wir das schaffen, das wird vielen Menschen, auch einem Freund von mir, sehr helfen. Dann AI mit Björn Ommer hier reden. Was hier mit AI passiert, ist natürlich gigantisch. Und halt auch, was wir diese Projekte Richtung Demokratie stärken, was mir persönlich sehr wichtig ist. Und hier mit den Geschwistern Scholl und Weiße Rose haben wir auch hier eine Verantwortung dafür. Und mich freut es halt riesig, dass wir aktiv auch diese Themen jenseits der Technologie angehen.
Wie viel kannst du mitnehmen? Jetzt ist, du hast es schon angesprochen, so Uni auch eher gebootstrapped als VC finanziert. Wie viel wirklich aus deiner Unternehmererfahrung kannst du in dieser Rolle jetzt hier einbringen? Wo bringt Philipp Baske mit seiner Erfahrung Stärken ein, die dich genau befähigen, den Job jetzt hier gut zu machen?
Also so bringe ich irgendwie gar nicht ein. Also was das Größte ist, das hat ja Matthias Tschöp und unser Präsident und das Ministerium, die haben eine Vizepräsidentenposition für Entrepreneurship geschaffen und einen Unternehmer berufen. Und das ist, glaube ich, das größte Signal. Das ist mindestens 80% von allem, was erreicht werden kann hier, ist, dass er jemanden, einen Unternehmer auf die Stelle berufen hat. Und auch, der zweite Aspekt davon ist es, ich war ja mal in der Wissenschaft und habe die Wissenschaft verlassen, jetzt bin ich zurück an der Uni. Die haben jetzt einen Weg aufgemacht, der zeigt, du kannst die Wissenschaft verlassen und wieder zurückkommen. Was jetzt heißt, wenn ich ausgründe, ist es keine Sackgasse. Ich kann ja zurückkommen. Und das ist der größte Effekt.
Wenn du jetzt, letzte Frage, 5 Jahre, klassische Bewerbergesprächfrage, 5 Jahre nach vorne schaust, wann sagst du, du hast ja das erreicht, was du vorgenommen hast. Welchen Zustand möchtest du hier an der LMU mit der neuen Rolle erreichen?
Also was ich mir vorgenommen habe, ist, dass wir so viel Technologietransfer generieren, dass der Etat der Universität aus Steuernahmen von diesen Unternehmen bestritten werden kann.
Das ist ein sehr klares Ziel, auch gut messbar. Bedeutet, in 5 Jahren spätestens treffen wir uns hoffentlich wieder und werden das in diesem Podcast besprechen, ob du es erreicht hast und wenn ja, wie. Philipp, es war mir eine ganz große Freude. Herzlichen Dank für deine Zeit.
Danke dir sehr gern.
Ja, da waren doch wieder einige sehr interessante Aspekte dabei, die ihr diskutiert habt. Thorsten, vielen Dank dafür. Interessantes Gespräch mit Philipp Baske. Um mal vielleicht mit einem Thema direkt, was wirklich jetzt auf der Hand liegt, anzufangen. Also diese Frage, wie finanziere ich eigentlich ein junges Unternehmen, ein Startup, ganz zu Beginn? Da waren ja schon ein paar ganz interessante Hinweise auch dabei. Also man sagt ja, oder Philipp Baske hatte beschrieben, dass er sich von einem Verwandten oder von jemandem aus dem erweiterten Umfeld zunächst eine Finanzierung geholt hat und damit auch auf die Nase gefallen ist. Das war nochmal ganz interessant. Man muss sich hier wirklich sehr, sehr, sehr genau überlegen, wie man als Mitgesellschafter hier auch dabei haben möchte auf so einer Reise, weil man doch auch relativ lange hier zusammen bleibt. Es gibt in dem Zusammenhang ja immer auch den Begriff der Friends and Family, wo man häufig eine erste Finanzierung herbekommt. Also die Warnung haben wir aber alle mitgenommen, Vorsicht, manchmal auch vor den Friends und manchmal auch vor der Family. Also sich das gut überlegen. Aber der vielleicht noch tiefer gehende Punkt war natürlich eure Diskussion zu der Frage, Venture Capital Finanzierung, ja, nein. Und es ist ja tatsächlich eine Diskussion, die eigentlich oder eine Überlegung, die jeder Unternehmer sich am Anfang einmal stellen muss. Wir sehen natürlich jetzt, ich sag mal, von den Unternehmen, die jetzt in den letzten Jahren gegründet wurden, doch, glaube ich, eher eine Mehrheit. Also insbesondere, wenn es technologiegetriebene Gründungen waren, Deep Tech Gründungen waren, dass die Venture Capital finanziert sind. Und ich glaube, das liegt natürlich vor allen Dingen daran, dass der Kapitalbedarf am Anfang doch relativ hoch ist und eben erst sehr spät eigentlich ein Markt da oder auch ein Produkt da ist, was marktgängig ist, sodass man sich andere Finanzierungsquellen holen kann. Also aus den eigenen Umsätzen zu wachsen und eine Innenfinanzierung zu haben, ist natürlich eine sehr schöne Sache. Aber je nachdem, in welcher Technologie man unterwegs ist, die man erst noch erproben, entwickeln muss, unter Umständen gar nicht so ohne weiteres möglich. Also ich glaube, das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist sicherlich die Frage der Geschwindigkeit. Also wenn du früh eine substanzielle Menge Kapital ranholen kannst, kann dich das natürlich auch beschleunigen. Und wir wissen ja, dass Geschwindigkeit in diesen Spielen, wenn du auch wettbewerbsfähig sein willst, global dann eine wichtige Rolle spielt. Und ein anderer Aspekt könnte noch sein, der dann vielleicht für das Venture Capital spricht. Und den Aspekt haben wir auch schon häufiger diskutiert, dass du im Idealfall von einem professionellen Investor ja mehr bekommst als nur Kapital, was er investiert, sondern eben auch Zugänge zu bestimmten Communities, vielleicht dann auch nachher marktvorbereitend oder für weitere Investoren, die in späteren Phasen dann dazukommen oder die auch schon in deinem Technologiefeld eine gewisse Expertise haben und die dann, das wäre dann der Begriff dazu im Sinne des Smart Moneys, die auch tatsächlich ein Stück weit helfen können. Also das sind ja üblicherweise die Dinge, die dafür sprechen. Ich verstehe aber die Diskussion, erlebe sie tatsächlich auch immer wieder, dass Unternehmer sich überlegen, ob es nicht alternative Wege gibt. Interessanterweise habe ich zumindest so ganz leise diese Diskussion auch auf Investorenseite schon gehört. Das sind einzelne Stimmen. Und ich glaube, das liegt an zwei Dingen. Also Venture Capital zeichnet sich ja im Wesentlichen dadurch aus, dass es eine Unternehmensfinanzierung in Stufen im Grunde ist. So alle 18 Monate, das Unternehmen ist schon wieder ein Stück reifer, es ist ein Stück des Risikos wieder weg, dann kommt eine nächste Bewertung, eine nächste Finanzierung. Also eigentlich eine Art auch der Risiko, das Risiko zu managen in diesen hochriskanten Umfeldern. Ein zweiter Aspekt ist, dass die Investoren, die in Venture Capital investieren, ja in der Regel Minderheitenaktionäre sind oder Minderheitengesellschafter sind. Und genau darüber hatte ich mit einem Unternehmer neulich gesprochen, der gesagt hat, ja natürlich möchte ich in Venture investieren, ich möchte es aber nicht in der Venture Capital Logik und ich möchte es auch nicht mit Venture Capitalists tun, sondern ich möchte eigentlich eine Mehrheit gerne haben. Und sagte dann mit so einem Augenzwinkern, ich bin ja Unternehmer. Also ich möchte schon entscheiden können und diese Dinge selber mitbringen. Also fand ich nochmal, also sind vielleicht nochmal so zwei Facetten rund um die Diskussion, die ihr geführt habt zum Thema Bootstrapped Finanzierung eines Unternehmens. Und da wird man sicherlich auch noch die ein oder andere Entwicklung sehen. Wobei ich glaube, dass das für Deep Tech doch das Venture Capital Modell sich mittlerweile durchgesetzt hat.
Zu dem Thema, die Kontrolle zu haben und auch den Weg bestimmen zu können. Das ist die Diskussion, die ich vielfach verfolgt habe bei der Begleitung von Ausgründungsteams, die oft ja gar nicht als Motivation haben, irgendwie, ich will jetzt da irgendwie eine wirtschaftlich super erfolgreiche Unicorn-Bude bauen, sondern ja vielmehr so, jetzt will ich mehr Wirkung mit meiner Technologie, da gehe ich raus, baue ich ein Unternehmen drum, ne, das kann es auch nochmal damit eine ganz andere Welt erschließen, aber ich möchte schon noch Kontrolle darüber behalten, weil ich habe auch technologische Ideen oder wir als Gründerteam, wohin wir das Ganze tragen wollen, und da brauche ich jetzt niemanden, der von außen reinkommt, und natürlich auch so ein bisschen mit Stereotypen, der dann nur Geld gibt, ja, und dann aber glaubt, mir sagen zu können, in welche Richtung ich ja dieses Produkt entwickle. Ich lege das jetzt so ein bisschen negativ aus, aber wirklich mit diesem Bestreben, ich weiß ja, wohin ich will und was das alles kann. Ich möchte aber auch schauen, dass es technologisch in diese Richtung geht. Das ist schon auch immer ein Aspekt, den kenne ich sehr gut bei Deep Tech-Ausgründung. Auf der Produktseite, ich glaube, es gibt tatsächlich dann solche und solche. Philips Beispiel ist eins, was funktionieren kann, was offensichtlich funktioniert hat, einfach frühe Umsätze zu machen, sich dann wieder das nächste Gerät dann aus den Rippen zu schneiden von der Marge, die man hat, und so ein gesundes Geschäft aufzubauen, das groß zu machen. Ich kann das wahnsinnig schwer einschätzen, für welche Produktkategorien oder Märkte das genau funktioniert. Du hast absolut recht, der Geschwindigkeitsaspekt spielt auch eine Rolle. Manche Märkte leben auch davon, dass man sehr schnell, sehr dominant ist, Category Leader wird. Und da kann natürlich VC Money wahnsinnig helfen. Das gesagt, was ich auch spannend finde, ist, dass aber wir über diese Startups, die es durchaus gibt, auch im Deep-Tech-Bereich, die Nanotampers, aber darüber sprechen wir kaum. Und es ist auch interessant, insofern, es gibt eine Studie, ich glaube, das Ganze war D-Room-Daten, die darüber spricht, 2025 76 europäische Deep-Tech-Spin-Outs aus Universitäten gegründet. Und davon sind eben 36 diese Zentauren, die eben einer anderen Natur bei der Finanzierung sind. Also aus 76, 36. Das ist schon mal kein geringer Wert. Und dann habe ich mich so ein bisschen hier, mit Perplexity oder Claude unterhalten zu dem Thema. Und was daraus kam, tatsächlich, du findest kaum kuratierte Listen, eigentlich gar nicht. Dazu. Wenn die VC-Cases, direkt der LinkedIn-Post, Newsmeldungen, irgendwo überall zu sehen, Listen, neueste Deals in Newslettern. Über diese Kategorie von Venture spricht keine Sau.
Naja, die sind, glaube ich, einfach nicht so sehr darauf angewiesen, auf diese Form der Öffentlichkeit. Also wenn du im Grunde aus eigenen Umsätzen wachsen kannst oder eine andere Form von Investorenstruktur hast, dann kannst du dich voll und ganz eigentlich auf die Kommunikation mit deinen Kunden konzentrieren. Und die findet vielleicht mal in der Öffentlichkeit statt. Also auch wenn du dich erinnerst an das Gespräch mit Felix Pörnbacher, der sagte, wir adressieren durchaus mit White Papers und sehr gezielten Posts auch Fachcommunities bei den Kunden, um sozusagen ein Bewusstsein zu schaffen für das, was man technologisch kann. Aber davon abgesehen ist man nicht darauf angewiesen, sozusagen so sichtbar zu sein, dann immer schon für die nächste Kohorte an Investoren, von denen man hofft, dass sie die nächste Finanzierungsrunde dann mit anführen oder dort mit einsteigen. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum man weniger hört. Oder was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass es vielleicht sehr, sehr, sehr spezielle Märkte sind, wo man ganz generell auch wenig über die Industrien jeweils hört, wenn sie auch insbesondere natürlich nicht im Konsumentenbereich unterwegs sind, sodass auch die, sag mal so, die Markennamen oder auch die Personen nicht so sichtbar sind. Und sie es auch ehrlich gesagt gar nicht sein müssen, was ja auch gar nicht so schlimm ist.
Ja, das einfach nur, glaube ich, nochmal ein schönes Beispiel, auch Nanotemper, dass anders funktionieren kann und auch etwas, das hat mir auch schon mehrfach in der Diskussion, aber ist einfach nochmal bei ihm aufgefallen, weil er so betont hat, vom Kunden her gedacht, erstes Problem irgendwie finden, adressieren und dann dagegen das passende Produkt stellen. Das hat er gerade am Anfang auch nochmal sehr und das sieht er auch für sich als ganz entscheidendes Rezept und also wichtiger Teil der Strategie, um Nanotemper erfolgreich zu sein, dass man eben so früh, und ich sag mal, jetzt kommen wir wieder vom VC-Pfad, ich meine für so einen Fusionsreaktor, ich weiß nicht, wie viel Kundeninteraktion du da gerade brauchst, wahrscheinlich eher weniger, aber
da brauchst du dann eine ganze Menge und
Partner, richtig, die du das, genau, genau, ganz anderes Spiel, aber wo natürlich, wenn du gezwungen bist, von Anfang an so nah am Kunden zu sein, weil du halt auch das Geld brauchst, den Umsatz, bist du natürlich auch da sehr viel näher dran. Gleichzeitig technologisch haben sie natürlich schon auf etwas aufgesattelt, was bereits vorhanden war.
Nein, und das ist ja gut. Und ich finde, er hat es ja im Gespräch auch sehr gut dargestellt, zu sagen, es geht hier nicht darum, jemandem was aufzuzwingen, sondern es geht letztlich darum, auch aus der Rolle, die er jetzt einnimmt, zu sagen, ich möchte einfach den Gründern zeigen, es gibt verschiedene Wege, die Vor- und Nachteile haben. Such dir den passenden für dich aus oder umgib dich mit Leuten, die dir einen Rat geben können, auf welchen Weg du dich da unter Umständen begibst. Weil es ja eben, ja klar, wenn du dich mit Investoren zusammentust, das natürlich auch die Leute sind, mit denen du die Strecke dann zusammengehst und auch gehen musst. Also das sind dann Leute, mit denen hast du regelmäßig einfach zu tun. Das sollte dann auch Freude machen. Vielleicht ein anderes
darf
Thema.
An dem Punkt nochmal kurz Fußball wieder mit reinbringen?
Solange unser Podcast kein Fußball-Podcast insgesamt wird, ist das vollkommen in Ordnung.
Nein, keine Sorge. Alles gut. Aber kurz passt's wieder, weil die nächste Weltmeisterschaft ist und dann wieder die 82 Millionen Fußballtrainer, ja, die ja auch dann auch mitquatschen, wie die Mannschaft aufgestellt werden muss. Ich fand, das war eine wahnsinnig wichtige Message von Philipp für alle Gründer, einfach für sich diesen Weg zu finden, weil du auch ja wieder unter den Investoren, unter den Kunden, unter wer auch immer, Accelerator, Incubator, wer da sitzt und mit dir spricht und dich coacht, wirst du ja einfach diese unfassbar vielen Meinungen immer wieder finden und du musst einfach für dich deinen Weg sehr authentisch finden. Fand ich nochmal einen ganz wichtigen, zentralen Punkt von ihm.
Ist es also so, in dem Sinne offen zu sein für diese Dinge, die von außen kommen, aber auch eine eigene Entscheidungskompetenz und auch dann, weiß ich nicht, eine Führungsstärke zu haben, daraus dann das Richtige abzuleiten und diesen Weg dann auch zu verfolgen. Ein Thema, was mich auch nochmal sehr beschäftigt hat, ist, als ich euch zugehört habe, ist die Frage des sozialen Aufstiegs durch Unternehmertum. Also mir kam das jetzt nochmal durch die eigene Biografie, die Philipp vorgebracht hat, nochmal so in den Kopf, der ja auch beschrieben hat zu sagen, ich wollte frei sein und unabhängig. Und Wissenschaft und Unternehmertum sind zwei so Wege, vielleicht genau diese Freiheit und diese Unabhängigkeit zu erreichen. Und dann ist mir nochmal durch den Kopf gegangen eine Studie, die allerdings auch schon vielleicht 10 Jahre zurückliegt, wo man untersucht hat, die soziale Herkunft von MINT-Studenten, also Studenten, die in den Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Natur- und Technikwissenschaften studieren, in dualen Studiengängen. Und da hatte man schon eine gewisse Tendenz zumindest gesehen, dass das so Aufsteigerpfade sind. Und da hatte ich mich gefragt, wie ist das denn eigentlich dann bei Deep Tech Gründungen? Könnte es so ein ähnliches Muster geben? Und das, was man aber, wenn man ein bisschen nachguckt, sofort findet, ist, dass eigentlich die soziale Durchlässigkeit in dieser Hinsicht gar nicht so wahnsinnig groß ist. Es leuchtet dann auch ein, wenn man drüber nachdenkt. Hab dann eine Studie von Bertelsmann oder der Bertelsmann Stiftung, besser gesagt, gefunden, die 2 Jahre alt ist, die genau diesen Umstand untersucht hat für Deutschland. Und rausgefunden hat, dass erstens, 85% der Gründer in Deutschland schon mal einen akademischen Hintergrund haben und auch nicht selten aus einem Akademikerhaushalt stammen. Ein zweiter interessanter Befund war, dass 38% der Gründer auch mindestens einen Elternteil schon mal haben, was in der Selbstständigkeit ist. Also das heißt, da gibt es offensichtlich schon so eine Art Vorprägung. Also ich glaube, man muss es auch noch nicht zwingend nur wertend sehen. Es ist natürlich auch ein Stück weit erklärbar, warum dann Entwicklungspfade so sind. Aber das hat einerseits natürlich damit zu tun, man kennt diese Welt schon ein Stück weit, man kann sich beraten, bestärken lassen. Unter Umständen ist aber natürlich auch der finanzielle Background dann schon da, um dieses Wagnis, weil das ist es letztendlich, das Unternehmertum ja immer, dieses Wagnis dann auch auf sich zu nehmen oder einzugehen. Aber das ist mir so unter dem Stichwort sozialer Aufstieg nochmal gekommen und die Kollegen jetzt der Bertelsmann Stiftung haben natürlich versucht, auch die Brücke nochmal ein bisschen dahingehend zu schlagen, zu sagen, naja, ist das nicht auch noch ein Potenzial, was wir noch stärker heben könnten, wenn wir auch noch für mehr Leute eigentlich das Unternehmertum öffnen könnten? Also so schwierig das ja dann immer häufig ist, bei Akademikern gibt es eine sehr ähnliche Diskussion, aber ich glaube, es ist ein Punkt, der lohnenswert ist und den man vielleicht nicht vollkommen verlieren sollte. Und das sind ja vielleicht auch die Programme, die dann die Unis anbieten können, wenn zumindest die Leute überhaupt schon mal dann an den Universitäten sind, zu sagen, guck mal, es gibt Möglichkeiten, sozusagen den sozialen Hintergrund weniger wichtig werden zu lassen, wenn es dann um eine Ausgründung geht.
Ja, ich finde das einen tollen Aspekt. Und dann reden wir über Unis, dann reden wir vielleicht auch schon über die Schule. Also wo triffst du auch die Kinder und die jungen Menschen zu einem Zeitpunkt, wo man sie noch mitprägen kann. Aber ich finde, da haben wir ja auch wahnsinnig viel Fortschritt schon mal gemacht, das so in die Breite reinzubekommen. Und das wird hoffentlich helfen, dann auch nochmal andere Profile, Lebenshintergründe in die Gründungswelt, in die Unternehmerwelt reinzubringen. Und ich finde das gesamte Thema, ich warte mal darauf, dass da noch mehr spannende Forschung kommt. Es braucht natürlich auch wahnsinnig viel Zeit, einfach Longitudinalstudien, um zu verstehen, wie diese Gründerstories zusammenkommen. Da gibt es diesen wunderschönen Graphen, der ist so, ich weiß, das sind so, hab's jetzt vom Auge, so geschwungene, bunte Linien, die aufzeigen, wie für die Unicorn-Founder aus dem Tech-Bereich, was eigentlich die Hintergründe der Founder sind. Da merkt, siehst du auch gute Muster. Ich kann mir vorstellen, dass gerade bei Deep Tech das nochmal ein bisschen anders ausschaut. Das ist gerade ja auch skizziert mit Akademiker etc. pp. Aber ich würde es gerne wirklich besser verstehen, woher diese auch erfolgreichen Gründer nachher kommen, in welchen Teamkonstellationen die sich auch finden. Würde ich einfach gerne noch sehr viel mehr Daten haben.
Also zumindest auch, um aus dem Anekdotischen vielleicht rauszukommen, ne? Wo man findet ja für jede Geschichte, die man erzählen möchte, immer eine Geschichte, die das dann belegt oder widerlegt. Insofern lohnt es da, glaube ich, schon strukturell ein bisschen rauszukommen. Insbesondere, wenn man überlegt, welche Hürden man vielleicht auch Leuten aus dem Weg räumen kann, um ihnen eine Option zu schaffen. Weil nur darum geht's. Man möchte ja niemanden irgendwo hindrängen, aber man möchte vielleicht Optionen aufbauen. Sprechen sollten wir natürlich unbedingt noch über den ehrbaren Unternehmer, den ihr aufgebracht habt, was ich eine sehr interessante Diskussion finde. Ich meine auch wahrzunehmen, dass es eine gewisse Konjunktur dieses Themas gibt. Zwar eigentlich unter einer etwas anderen Überschrift, also wenn es dann so um Next Generation Leadership wird es dann häufig mal genannt, wo auch eine junge Unternehmergeneration sich mit der Frage beschäftigt, welche soziale Verantwortung hast du als Unternehmer eigentlich? Also es scheint mir so ein bisschen so, als wäre dieses Thema gerade, oder er würde so eine gewisse Renaissance erleben. Und dann gibt es dann wahrscheinlich so zwei Ausprägungen. Also die eine Ausprägung schaut sehr stark auf den Gründer oder den Unternehmer als Person und seine Werte. Da kommt jetzt Philipp Baske auch sehr stark her, insbesondere jetzt mit seinem Bezug, wo er sagt, zu Hanse, zu Thomas Mann, zu den Unternehmergeschichten und zu dieser Unternehmerethik. Und die füllt ja, so habe ich ihn verstanden, in seiner Wahrnehmung auch eigentlich so eine Lücke, wo man sagt, dort, wo Regeln und Gesetze eben nicht vollkommene Sicherheit schaffen können, da kann Vertrauen diese Lücke im Grunde füllen. Und gegenseitiges Vertrauen ist dann so ein gewissermaßen so der Kit, um aber trotzdem weiter und vernünftig erfolgreich zu sein und sich aufeinander verlassen zu können. Und die zweite Ebene dieser Diskussion ist aber eine, was passiert denn nun eigentlich aber in einer Welt, wo nicht alle ehrbare Unternehmer sind oder ehrbare Kaufleute sind? Das ist ja nun mal leider die Realität, mit der wir konfrontiert sind. Und über diese Frage tatsächlich habe ich viel mit Karl Humann in seiner Zeit auch gesprochen. Karl Humann ist ja so ein bisschen im deutschen Raum oder deutschsprachigen Raum der Begründer der Wirtschaftsethik. Und der hatte immer genau diese Sorge auch vor Augen, dass wenn man Unternehmern oder auch CEOs von großen Unternehmen das Thema soziale Verantwortung zu sehr unter der moralischen Brille an den Kopf wirft. Also nach dem Motto, du musst dich aber für Klimaschutz, für diese Frage, für jene Frage einsetzen, aus moralischen Gründen, dass das eigentlich zu kurz springt, weil die Leute ja nicht alleine auf der Welt sind. Also das heißt, selbst wenn du in eine moralische Vorleistung gehst und sagst, nun gut, also wir machen das für die Planeten, für die nächste Generation, für wen auch immer, kannst du dir nicht sicher sein, dass diese Vorleistung von deiner Konkurrenz letztendlich ausgebeutet wird und ausgenutzt wird. Das heißt, das war immer sein Argument, auch zu sagen, es gibt eine zweite Ebene der sozialen Verantwortung, die du als Manager, als Unternehmer einnehmen kannst, nämlich dich an der Rahmensetzung und an der Setzung der Regeln für den Markt schlichtweg zu engagieren und dich dort zu beteiligen. Letztendlich ist das, um jetzt vielleicht ein allerletztes Mal noch das Thema Fußball zu bemühen, aber hier passt es tatsächlich auch nochmal sehr gut, zu sagen, ja, ich kann an die Fairness des einzelnen Spielers appellieren und ihn versuchen, zu einem faireren Spieler zu machen. Ich kann aber auch versuchen, einfach schon mal über das Abstecken eines Spielfeldes, über das Abklären der Regeln und vor allen Dingen dann auch über das Durchhalten der Regeln und das Durchsetzen der Regeln, eigentlich eine gewisse Fairness zu erzielen, die dann wieder erlaubt, jedem auch wieder sehr eigennutzorientiert und sozusagen gewinnorientiert unterwegs zu sein, ohne dass er eben ausgebeutet werden kann auf dieser Regelseite. Also das finde ich, sind so diese zwei Aspekte. Und wenn man nochmal zurückdenkt, auch an das Gespräch mit Christian Bruch, der das nochmal sehr, sehr klar auch formuliert hat, wo auch aus der Sicht jetzt eines Top-Managers eines Unternehmens, und in dem Fall ist er ja angestellter Manager eines Unternehmens und gar nicht der Gründer selbst, wie wichtig es ist, sich an diesen Diskussionen der Rahmensetzung und auch an der öffentlichen Diskussion rund um diese Rahmensetzung zu beteiligen. Ich glaube, ein Thema, was man immer wieder sieht, und bei Deep Tech kommt, glaube ich, noch dazu, dass wir uns ja in Felder rein bewegen, die absolutes Neuland sind. Also auch aus der Sicht, wie möchtest du eigentlich mit einer bestimmten Technologie in der Gesellschaft, in der Wirtschaft eigentlich umgehen? Welche Chancen hat es? Aber welche Dinge musst du auch im Sinne des Risikos einfach im Blick haben? Und da ist eine gewisse Vorverständigung über Regeln oder über das, was ist das Spielfeld und was sind die Regeln und wie halten wir sie untereinander eigentlich durch, ohne in so einen Regelwut reinzukommen. Die brauchen wir ja wirklich als allerletztes, aber zumindest um zu sagen, in dem Moment, wo wir das auf diese Governance-Ebene verlagert haben, diese moralischen Fragen und diese ethischen Fragen, kann man sich dann wenigstens wieder um sein Tagesgeschäft kümmern. Also sprich, Kunden holen, Umsatz machen, profitabel sein, die Technologie weiterentwickeln. Das kam ja dann doch nochmal im Zusammenhang mit eurer Diskussion.
Ah, Wahnsinn, das triggert bei ganz viele Gedanken mal mehr. Ich versuche es gerade zu sortieren, weil du spannende Punkte angesprochen hast. Erstmal dieses Konzept und auch die Werte hinter diesem ehrbaren Kaufmann, mit mir persönlich resonieren die sehr stark. Ich versuche gerade auch noch, und wir kennen genügend Beispiele, wo Menschen reich, erfolgreich, wie auch immer man das definiert, am Ende des Tages geworden sind, die, glaube ich, diesen Wertebeispielen nicht entsprechen. Genauso wie es immer noch genügend Menschen gibt jeden Tag, die man auch trifft, mit denen man in Partnerschaft geht, in Kooperation geht, Geschäft macht, die diese Werte auch noch sehr hoch halten. Ich frage mich noch gerade, und die Antwort werden wir in dieser Episode nicht finden, aber wo das so in der Breite, in der Praxis, auch in unserer Startup-Innovationswelt denn eine Lücke füllen könnte. Ja, also ist für mich noch so eine offene Frage dahinter. Das Zweite aber, ich meine, zu dem Punkt, den du auch gesagt hast, früher, ich habe mich ein bisschen nochmal mit dem ehrbaren Kaufmann beschäftigt. Ist ja gar kein deutsches Konzept, ist ein italienisches Konzept, war mir nicht bewusst. Stand schon 1340 in Kaufmannshandbüchern im mittelalterlichen Italien und war ja ein Überlebenstool, genauso wie du es auch angesprochen hast, weil wenn ich dir nicht vertrauen kann, mache ich mit dir kein Geschäft. Und wenn du kein Geschäft machst, dann kannst du dir dein Leben nicht leisten. In dieser Situation sind ja zumindest bei uns jetzt viele nicht. Von daher, dieser Säuberungsmechanismus funktioniert ja bei uns so nicht. Ja, so wie man wahrscheinlich, nochmal Fußball, in England die Menschen nicht auf den Platz rennen, auch wenn es keinen Zaun am Stadion rund um den Platz gibt. Da gibt es so ein Wertesystem einfach, dass du das nicht machst. Manchmal kann es auch ohne dann den Schiedsrichter funktionieren oder dann gewisse sehr abgesteckte Regeln. Aber deswegen versuche ich gerade noch zu überlegen, wo passt es denn bei uns hin? Nichtsdestotrotz vielleicht noch ein kleiner Fakt. Es steht immer noch im IHK-Gesetz, Paragraph 1, dass den Gesetzgeber beauftragt, für Anstand und Sitte des ehrbaren Kaufmanns zu wirken. Da siehst du mal, wie tief das eigentlich noch in der DNA verankert ist. Ja, und ich glaube, viele Leute noch da leben. Aber ich bin tatsächlich noch, wo setzt hier Philipp auch einen Impuls, der uns helfen kann, vielleicht noch besser, noch erfolgreicher in diesem Startup-Deep-Tech-Innovationsspiel zu sein?
Naja, und es hat vielleicht sogar noch eine noch weitergehende Diskussion. Und die habt ihr in eurem Gespräch ja auch zumindest kurz am Rande angesprochen. Philipp sprach davon, jetzt allerdings dann eher im Rahmen seiner Betätigungsfelder auch heute, dass diese Frage der Demokratie und wie stärken oder schützen wir eine Demokratie eines der Felder ist, in denen er sich oder die Universität sich also auch engagieren möchte. Und er hatte kurz bevor ihr auch auf diese Thematik des ehrbaren Kaufmann kamst, über die Frage gesprochen, nach welchem Wertesystem möchte man eigentlich leben? Und das hat ja sozusagen, jetzt kann man sagen, naja gut, das sind halt innere Werte meinetwegen, aber natürlich hat es auch was mit der Frage zu tun, in welcher Gesellschaft möchtest du eigentlich leben? Und diese Debatte ist ja aktueller denn je. Also die Frage, kannst du dich als Unternehmen eigentlich diesen Diskussionen, sei es in Deutschland, in Amerika ist es natürlich im Moment vielleicht noch etwas intensiver, kannst du dich der Dinge entziehen oder nicht? Und das hat bei mir nochmal eine Anekdote ins Gedächtnis gerufen, eines Gründers, den ich vor 6-7 Jahren mal auf einer Veranstaltung gesprochen hatte, bevor er gegründet hat, also als er noch in dem berühmten Stealth-Mode unterwegs war. Und er hatte also ein bisschen erzählt, er wird da so ein Unternehmen gründen, ein Deep-Tech-Unternehmen, war meines Wissens vorher in Nordamerika, kam ursprünglich aus Indien. Und ich hatte ihn dann gefragt, sag mal, guck mal, dir steht die Welt offen. Du kannst überall oder könntest überall wahrscheinlich dein Unternehmen gründen. Warum bist du ausgerechnet nach Deutschland gekommen? Und dann guckte er mich also mit so einer Mischung aus Begeisterung und Verwunderung an und sagte, naja, also ich möchte gerne in einem stabilen Land, in einer stabilen Gesellschaft und in einer Demokratie leben.
Standortvorteil,
das fand ich nochmal hochinteressant, weil es sozusagen jetzt nicht von den Leuten kam, die zuständig sind für die Werbung für den Standort, also die das natürlich immer sagen und in jeder zweiten Sonntagsrede hören wir das ja auch, sondern von jemandem, der offensichtlich genau deswegen den Weg hierher gefunden hat. Und das ist vielleicht was, was wirklich aus vielerlei Hinsicht oder eigentlich in jeder Hinsicht tatsächlich schützenswert wäre.
Ja, auch das ist ein sehr spannender Aspekt und von daher vielleicht sollten wir das wieder stärker ausbauen und uns auf diese Werte berufen. Ich würde gern noch die Brücke schlagen zu auch dem vorherigen Gespräch, Sabine Kunz, Technologietransfer, das ist jetzt auch Philipps neue Rolle. Du hattest das ja angesprochen, auch diese Durchlässigkeit, die wir auch schon diskutiert haben, zwischen den Karrieren. Wahnsinnig spannend jetzt, das hat mit Matthias Tschöp, neuen Präsidenten und jetzt auch die Entscheidung hier reinzugehen, gerade so ein Unternehmerprofil in diese Position. Und wenn ich mir auch überlege, Sabine Kunz, die ja doch sehr kritisch auf den Technologietransfer geschaut hat und jetzt Philipp aber auch mit ganz viel natürlich unternehmerische Expertise, einem sehr klaren Wertekompass und sehr viel Selbstbewusstsein, das reingeht und sagt, wir stellen das Ding jetzt so auf, One-Stop-Shop, das werden wir richtig daran ausrichten, dass hier Gründer bestmöglich unterstützt werden, nichts anderes zählt und können so aus dieser großen, altehrwürdigen, technologisch hochspannenden LMU jetzt seinen effektiven Technologietransfer machen und das Ding wieder auf ein ganz neues Level bringen. Fand ich schon spannend, wie er da jetzt auch wirklich wieder mit der Klarheit, das zeichnet ihn ja komplett aus, wenn man ihm dann zuhört, jetzt auch in diese Rolle reingeht und dieses Design.
Und was in dem Zusammenhang natürlich auch eine Rolle spielt und auch eigentlich wieder ein Rückgriff in Teilen auch auf unsere frühere Diskussion war, ist zu sagen, du musst natürlich die Wissenschaft als System, als solche auch ein Stück weit verstehen und sie so sein lassen, dass sie ihre Stärke auch vollumfänglich wirklich einsetzen kann. Das ist ja immer dann in Gefahr, nicht nur, wenn du politische Eingriffe hast. Das ist natürlich dann schon der schlimmste Fall der Fälle, also wenn du Wissenschaft politisch überformst. Aber dass du vielleicht zu gut meinend mit der Idee, wir machen aus allem ein Unternehmen oder einen unternehmerischen Ansatz, dass du damit unter Umständen gar nicht nur Gutes, also es ist gut gemeint und eine gewisse Professionalisierung würden wir, glaube ich, jeder Organisation zugestehen, dass sie die überlegen sollte, aber dass du die Eigenheit von Wissenschaft natürlich so ein Stück weit schützen musst. Und da spielt natürlich diese ganze Frage von Freiheit eine ganz zentrale Rolle. Wir haben das in der Nachbesprechung auch unserer letzten Episode mit Sabine Kunz ja ein bisschen mal besprochen. Wo kommt denn Exzellenz eigentlich her? Was trauen wir denn unseren Forschern zu, dass sie sagen, naja, sie haben unheimlich hohe Fähigkeiten und dann sollten wir ihnen auch zutrauen, sie auf die wichtigsten und relevantesten Themen aber auch zu lenken, die sie selber haben möchten. Und mir kam das nochmal in den Sinn, es gibt einen sehr schönen Essay des Gründers des IAS in Princeton, Abraham Flexner, der das Institute for Advanced Studies damals gegründet hat. Und das ist ja eine Institution, die im Grunde wie kaum eine andere für das Thema Freiheit der Grundlagenforschung steht. Also nimm den Forschern auch alles weg. Du musst dort nicht lehren, du musst keine Anträge schreiben, du musst dich nicht rechtfertigen für das, was du tust, sondern forsche. Und da gibt es also eine sehr schöne Stelle, in dem Flexner also beschreibt, wie er einen Harvard-Professor dafür begeistern möchte, ans IAS zu kommen. Und er fragt ihn dann also, ja, was habe ich denn da für eine Aufgabe oder was habe ich für Aufgaben? Und Flexner sagt dann zu ihm, you have no duties, only opportunities. Das fand ich also nochmal sehr, sehr schön, also um diesen Geist zu verkörpern und dann aber eben zu sagen, sollte es hier die Chance geben auf ein unternehmerisches Handeln oder eine Art verwertendes Handeln, sollte dieser Mensch, der das vorhat, einfach ein tolles Umfeld vorfinden. Genau wie diesen One-Stop-Shop, wo du sagst, es ist einfach, es ist zugänglich, es hält mich nicht lange auf, sondern ich finde dann Leute, die mir den Weg aufzeigen, wie kann ich daraus letztendlich was machen. Und es ist gut zu sehen, dass die Universitäten das offensichtlich mehr und mehr jetzt als Auftrag einfach für sich sehen und sagen, wir wollen aus der Wissenschaft für die Wissenschaft im Sinne des Unternehmertums hier aber auch aktiv werden. Und ich denke, das werden wir uns als Thema immer wieder im Querschnitt auch ansehen, Thorsten. In dem Fall würde ich sagen, ich bedanke mich sehr für das Gespräch mit dir. Erstens also für dein Gespräch mit Philipp Baske natürlich und für das Gespräch, was wir hier noch führen könnten. Und ich freue mich auf die nächste Runde.
So ist es. Bis dann. Danke, Thomas.
Thorsten, mach's gut. Ciao.
Tschüss.
Das war Deep Tech Unlocked. Ein Podcast mit Thomas Lange und Thorsten Lambertus von 1E9. Wenn es euch gefallen hat, bewerten, kommentieren, teilen und weiterempfehlen. Und wenn ihr euch für Zukunftstechnologien und Innovationen interessiert, schaut vorbei auf www.1e9.community. Bis zum nächsten Mal.